die Predigt in Schriftdeutsch halten, wieder einmal. Es geht um das Thema Gott, der gute Vater. Ein einfaches Thema im Vergleich zu Gott, der Richter, Gott, der Verborgene, Gott, der strafende Gott. Im Alten Testament wird Gott nur 12 Mal als Vater bezeichnet. 6400 Mal als Yahweh, also ich bin, der ich bin. 2000 Mal als Elohim, als Gott. Und 1200 Mal als Adonai. Und nur 12 Mal als Vater, was wir so gerne hören. Es zeigt für mich, wir können 40 Jahre lang kilogrammweise die Bibel lesen und an solchen Dingen vorbeischauen, weil wir sehr oft eine Gewohnheitsbrille anhaben oder eine Verharmlosungsbrille. Und ich meine das wirklich nicht abwertend, ich meine das auch selbstkritisch, ich meine das auch herausfordernd. Im Neuen Testament sieht es ein bisschen anders aus, aber auch dort wird Gott nicht so oft der Vater genannt. Was für mich aber klar ist, wer Jesus sieht, der sieht Gott. Gott ist so, wie er sich in Jesus zeigt. Jesus ist nicht eine Facette Gottes. Jesus ist nicht Gott in einer guten Laune. Es heißt hier in Kolosser 2,9, dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Gott ist nie anders, als dass er sich in Jesus offenbart. Wir haben so oft die Vorstellung, dass Jesus einfach eine Darstellung von Gott ist. Gott ist so von Zeit zu Zeit oder ab und zu so. Ich glaube, das ist ein verkehrtes Gottesbild. Der Charakter Gottes ist in Jesus sichtbar. Es gibt nicht noch ein paar andere Seiten Gottes, die Jesus nicht gezeigt hat. Und ich betrachte deshalb heute Morgen mit euch zusammen einen neutestamentlichen Text, ein Text, der eine große Auswirkung und auch eine Beeinflussung auf mich hat, wenn immer ich ihn lese und darüber nachsinniere. Und es ist ein Text, in dem Jesus im Zentrum steht. Also wie präsentiert sich der Kontext? Jesus hatte langere Konversationen immer wieder mit Menschen, und ich nenne sie mal unreligiösen Menschen, Leute, die scheinbar weit weg waren von Gott. Und Jesus verbrachte sehr viel Zeit mit diesen Menschen, mit Menschen, die einen schlechten Ruf hatten. Die Pharisäer und die Gesetzeslehrer sind zusammengekommen und beobachteten sehr genau und aufmerksam die Interaktion, die Jesus mit diesen Leuten hatten, das Zusammensein von Jesus mit diesen Menschen. Und was sagen sie? Der nimmt für sich in Anspruch, Gottes Sohn zu sein, der Messias zu sein und spricht mit dieser Art von Menschen. Er verbringt sogar Zeit mit ihnen. Das kann nimmer, nimmer Gottes Sohn sein. Einer, der mit diesem gottlosen Abschaum zusammen ist, kann nicht Gottes Sohn sein. Das geht gar nicht. Und die Pharisäer und die Gesetzeslehrer waren empört über das. Das heißt, der nimmt Sünder auf und isst sogar mit ihnen. Jesus, der Sohn Gottes, hat das erkannt, was diese religiöse Elite dachte, und er erzählte ihnen deshalb 3 Geschichten. Und ich kann mir vorstellen, dass das folgendermaßen abgelaufen ist. Jesus steht vielleicht da mit ein paar von diesen Menschen und dann geht er hinüber zu den Pharisäern und sagt, habt ihr kurz Zeit für 3 Geschichten? Wie können sie da Nein sagen? Ihr kennt diese Geschichte, sie stehen in Lukas 15. Das sind 3 Gleichnisse, die Jesus da erzählt. Und wir kennen diese Geschichte, aber die Adressaten damals, die kannten diese Geschichte nicht. Die hörten diese Erzählung das erste Mal. Die erste Geschichte handelt von einem Hirten, der hatte 100 Schafe. Und ein Schaf, das sich entfernt hat von der Herde. Als der Hirt jeden Tag seine Schafe zählt, fällt ihm auf, da fehlt eins. Er verlässt die 99 Schafe und sucht es überall Und als er sein verlorenes Schaf gefunden hat, schlägt er es nicht, nein, ich kann mir vorstellen, er trägt es auf der Achsel zurück zu seiner Herde. Und dann kontaktiert er seine Nachbarn, seine Freunde und sagt, freut euch mit mir. Er sagt zu ihnen, kommt zu mir, ich mache eine Party heute Abend, ich lade alle Menschen ein, mein Schaf hat sich verirrt und nun ist sie zurück. Gott sei Dank, vielleicht wäre noch etwas viel Schreckliches passiert. Zu seiner Ehre, kommt, ich lade euch ein. Die zweite Geschichte handelt von einer Frau, die hatte 10 Drachmen, also 10 Silbermünzen. Und sie hat auch eine Münze verloren, vielleicht hat sie auch verlegt, das wissen wir nicht. Und sie sucht im ganzen Haus, sie sucht überall und sie findet diese Münze mit Erfolg. Und auch sie veranstaltet ein großes Fest. Am Abend, weil ich 10% von meinem Vermögen wieder gefunden habe. Und sie erzählt es an den Freundinnen und Freunden. Freut euch mit mir. Und sie macht auch ein Fest. Und Geschichte 3 ist die bekannteste von allen. Ein Mann hatte 2 Söhne. Der jüngere von beiden fragte seinen Vater, sein ganzes Erbe vorzubeziehen. Er mag und will nicht warten, bis sein Vater stirbt. Nein, jetzt will ich diese Kohle haben. Das Erbe, das mir zusteht. Und das war respektlos. Speziell auch damals im Mittleren Osten, zur damaligen Zeit. In der Zeit, in der diese Geschichte spielt, war so etwas grundsätzlich total unmöglich. Es war empörend. Es drückt nämlich so viel aus, Vater, eigentlich bist du jetzt schon tot für mich. Mir ist egal, wie es dir geht und was da alles läuft. Und der Vater gewährt dem jüngeren Sohn diesen Wunsch und zahlt ihm sein Erbe aus. Der Sohn verreist ins Ausland mit den Taschen voller Geld. Das Geld hält nicht lange an, weil der junge Mann seine Kohle so richtig anstößig und übel verprasst. Er hat das Geld seines Vaters nicht einfach nur vorzeitig genommen, er hat es total veruntreut, also knüppeldick. Und wie es halt ist so im Leben, ein Übel kommt selten alleine. Denn zusätzlich wird es dort noch eine Hungersnot geben, also ein fürchterliches Problem. Übrigens, der junge Sohn, der hatte eine Selbstverantwortung, der hat seinen ganzes Geld verprasst und sich selber in diese Misere geritten, aber jetzt kommt noch eine Hungersnot. Also da kann der Kerl ja gar nichts dafür. Aber mit dieser Hungersnot zeigt Jesus auf, es gibt eine Grenze des freien Willens, die Jesus genau kennt. Für die Hungersnot kann er nichts dafür, die geschah einfach und das sehen wir in der Bibel auch immer wieder. Es heißt so oft hebräisch, Vayehi, und es geschah. Es geschah. Es gibt über 1000 Mal diesen Begriff. Zurück zur Geschichte, was nun? Und ich wechsle jetzt in die Erzählung, in die Vergangenheitsform. Er zog umher und suchte verzweifelt Arbeit. Er war ein Fremder, ein Ausländer. Wahrscheinlich gab es im Moment sehr selten Arbeit. Nach längerer Zeit ließ ihn ein Bauer dessen Schweine hüten, ohne Geld natürlich. Er durfte zumindest vom Schweinefutter essen. Ein Gefühl der absoluten Schande kam bei diesem jungen Mann auf, denn er war Jude und den Schweine galten bei Juden als unrein, bis heute. Also schlimmer könnte eine Demütigung gar nicht sein. Und da saß er nun. Und währenddem er sich so vor sich hingrübelte und litt, erinnerte er sich mit Beklemmung an seinen Vater und an das Leben, wie es dort war. Er erinnert sich, dass sogar die Angestellten mehr hatten als er. Und er, der Sohn des reichen Großgrundbesitzers, saß hier zwischen den Schweinen, zerlumpt, fast am Verhungern, weit weg von zu Hause, wo es anscheinend keine Hungersnot gab. Und die Bibel sagt in Vers 17, er kam zu Besinnung. Also er hat so, neue Deutsch im Englisch, ein Wake-up-Call erlebt. Oh, wie der junge Mann sich schlecht fühlte. Gewissensbisse kamen hoch, denn er kannte, was für einen Fehler, was für eine Schande es gewesen war, dieses Geld auszahlen zu lassen. Er fühlte sich wie ein Krimineller, geschieht mir wahrscheinlich ganz recht, dachte er. Und er wusste, dass er sich selber ins Abseits gestellt hatte. Aber sterben wollte er nicht. Und so wie es aussah, war sein Vater seine einzige Hoffnung. Sollte er es wagen, nun zurückzukommen? Was würde sein Vater tun? Würde er überhaupt je wieder ihn aufnehmen? Nach damaligen Bräuchen musste er wirklich damit rechnen, dass der Vater ihn nicht mehr aufnimmt und ihn total verstoßen würde. Ist auch egal jetzt. Schlimmer kann es ja gar nicht kommen. Und so unangenehm das auch war, nahm er allen Mut zusammen und ging los, zurück zu seinem Vater. Vielleicht er ihn ja auch als Angestellter annehmen. So machte er sich auf den Weg. Aber was war das? Als er endlich in die Nähe seines Hauses kam, sah er von Weitem seinen Vater mit ausgebreiteten Armen auf ihn zueilen. Das kann nicht wahr sein, dachte der junge Mann. Vater kommt auf mich zu, aber auf diese Entfernung kann er mich ja gar nicht sehen. Wirklich? Bedeutet das, dass er immer wieder Ausschau nach mir gehalten hat? Dies war eine Erkenntnis, die ihn bis ins Mark und Bein erschütterte. Mit letzter Kraft geht er weiter und noch ehe er sich versieht, hat sein Vater ihn schon in seinen Armen. Er lässt ihn gar nicht und überhaupt nicht zu Wort kommen, weint und lacht durcheinander und er sieht seinem Vater, den guten Vater, er sieht, wie seinem Vater die Tränen die Wange herunterlaufen. Der ganze Schmerz der letzten Jahre fällt von ihm ab. Er ist voller Mitleid für seinen Sohn, wenn er ihn so sieht, zerlumpt, schmutzig. Und der Sohn weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Er kann es nicht fassen. Er will um Vergebung bitten, er ist ganz verwirrt, aber ein riesiger Felsbrocken fällt von ihm, von seinem Herzen. Auf einmal wird sein Vater ganz hektisch, ruft seine Angestellten, bittet sie, ein heißes Bad für seinen Sohn einzulassen. Andere sollen sich um seine Klamotten kümmern, die sie im Haus finden. Und dann kommt das Schärfste. Der Vater selbst bringt dem Sohn die Schuhe, steckt ihm einen Ring an. Nach damaligem Gebrauch bedeutet das, du gehörst nun wieder zu mir. Du bist wieder Teil der Familie, hast völliges Hausrecht. Können wir uns vorstellen, wie verdattert der Sohn gewesen sein muss? Doch die Freude des Vaters ist hiermit noch lange nicht. Am Ende erlässt das gemästete Kalb schlachten als Zeichen großer Ehre, denn so ein Kalb wird nur ganz in außergewöhnlichen Situationen geschlachtet. Und das war eine außergewöhnliche Situation. Beinahe tanzend läuft der Vater durch das Anwesen. Mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt hat er zurückgefunden. Mein Sohn ist zurück. Eine größere Freude kann es gar nicht geben. Und ihr wisst, wie die Story weitergeht. Auch der Vater organisiert ein Fest, das Fest aller Feste, zu Ehren seines Sohnes, der wieder zurück, wieder zu Hause ist. Das Interessante dieser drei Geschichten scheint mir, dass Jesus den Pharisäern und Gesetzeslehrern seine Erzählung, also seine Gleichnisse, gar nicht Punkt für Punkt erklärt. Also so aufwendig und kunstvoll ausschmückt, so wie ich das jetzt abwechselnd getan habe, in der Vergangenheitsform und in der Gegenwartsform. Nein, das hat er nicht gemacht. Aber vielleicht hat er ihnen gesagt, hey Freunde, überlegt euch mal, was diese Gleichnisse für euch bedeuten, was diese Geschichten euch zu sagen haben, die ich euch da erzählt habe. Vor 3 Jahren habe ich während einer Predigtreihe diese Geschichte genauer studiert und versucht zu verstehen. Und ich will euch ganz kurz in die damaligen Gedanken mit einnehmen. Erstens fragte ich mich, gibt es einen Grund, weshalb Jesus diese Geschichten erzählt? Gibt es ein allgemeines Thema? Gibt es einen gemeinsamen Nenner? Und plötzlich kam mir der Gedanke, dass in jeder der 3 Geschichten irgendetwas fehlt. Ein Schaf, eine Münze und ein Sohn gingen verloren. Und nach weiteren Überlegungen dachte ich, hey, da gibt es aber noch mehr. da ist noch mehr Fleisch am Knochen. Es ist mehr, als dass etwas verloren ging. Das, was verloren ging, war wirklich wichtig, war von immenser Bedeutung. Es war wertvoll für jemanden. Das ist es. Das Schaf war wichtig für den Hirten, enorm wichtig. Also ehrlich gesagt finde ich dieses Gleichnis vom verlorenen Schaf, ich habe das schon mal erwähnt in einer Predigt, total strange. Da lässt ein Hirte 99 Schafe in der Wüste zurück, um ein verlorenes zu finden. Jesus sagt sogar, wer von euch lässt nicht 99 Schafe in der Wüste? Also im Sinne, das machen doch alle. Hand aufs Herz. Bei einem Verlorenen, bei 1%, wäre ich noch immer der Hirte des Monats. Das ist doch eine gute Rate. Damit muss man rechnen, mit Verlust muss man rechnen. Aber 99 sind noch da. Ich würde sagen, diesen 99, denen muss man besonders Acht geben. Die muss man besonders schützen. Nicht einfach fortlaufen, um eines zu finden. Das ist doch unlogisch, die 99 zurückzulassen. Eigenartig, unverhältnismäßig. Liebe Gemeinde, es gibt jemanden, für den ist das Normalste der Welt, nämlich für Gott, den guten Vater, der ein großes Herz hat für Menschen, der ein großes Herz hat für verlorene Menschen, große Liebe hat für sie. Die Münze war wichtig für die Frau. Und fragt mal jeden Vater, wie wichtig ihm ein verlorener Sohn ist oder wäre. Also Jesus hat diese drei Geschichten den Pharisäern und Schriftgelehrten erzählt, weil er sich um Menschen kümmert, als unser Vorbild. Menschen, die weit weg von Gott sind. Ich finde, ein genialer Weg, um der religiösen Elite zu zeigen, wisst ihr, die unreligiösen Menschen, mit denen ich hier beisammen war, diese Menschen bedeuten Gott enorm viel. Sie sind ihm wichtig, er liebt sie und sie liegen ihm am Herzen. Ich weiß, bei euch gelten diese Menschen überhaupt nichts, wahrscheinlich unter Null. Sie sind euch nicht wichtig, sie verärgern euch, sie stören euch. Mein Vater, der gute Vater, und ich hegen die gleichen Gefühle für diese Menschen. Sie sind wichtig wie dem Hirten sein Schaf, der Frau seine Münze und dem Vater seinen Sohn. Diese Menschen da drüben, mit denen ich zusammen bin, mit denen ich Zeit verbringe, sind Gott enorm wichtig und wertvoll. Und ich habe für meine Predigten damals niedergeschrieben, Menschen fern von Gott sind wichtig. Verlorene Menschen, gefundene Menschen, alle Menschen, reiche, arme, junge Menschen, alte Menschen, schwarze Menschen, weiße Menschen, Gott liebt sie alle. Und wenn das wahr ist, dann gilt das auch für mich, dann gilt das für dich, wenn du Christ bist. Wenn alle Menschen Gott enorm wichtig sind und ich in einer Beziehung mit Gott lebe, mich auch umgestalten will, muss mir das auch wichtig sein. Und es kam so ein Moment der Kraft über mich, ich kann das irgendwie gar nicht beschreiben, als ich diese Verse auspackte, für mich entdeckt habe. Vielleicht war das für euch schon immer klar, für mich damals nicht. Wen kannst du nicht ausstehen? Wen kannst du nicht ertragen? Politiker, Linke, Rechte, langsame Autofahrer, Warmduscher, Hochsensible, Anwälte, reiche Leute, Leute mit speziellem Akzent, Ausländer, Immigranten, Asylsuchende, Menschen aus anderen Religionen, Bettler, Kriminelle, Menschen, die den Glauben an den Nagel gehängt haben. Als mir das bewusst wurde, als ich die Bedeutung dieser Geschichte wirklich realisierte, was da Jesus erzählt, bin ich zum Schluss gekommen, dass ich Menschen, die anders sind, anders denken als ich, anders kleiden, Menschen, die stur sind, geldgierig, unbelehrbar, nicht ausschließen darf. Ich darf sie nicht ignorieren, ich darf sie wertschätzen. Jede Art von Ausgrenzung von jeder Art von Mensch ist herz- und lieblos. Und das gilt es aufzugeben als Christ, als Menschen, die sagen, wir stehen in einer Beziehung mit Jesus, in einer Beziehung mit diesem guten Vater. Jeder Mensch, der mir begegnet, den liebt unser guter Vater. Also diese Gleichnisse haben die Kapazität, in mir die, die Menschen zu lieben, ihnen zu vergeben, nicht über sie zu reden, sie nicht zu verurteilen, diese Kapazität gestärkt. Ich habe vorhin von einer Gewohnheitsbrille gesprochen. Nach dieser Erkenntnis schaue ich die Menschen, die für mich schwierig sind und ich als schwierig erachte, mit der Lukas 15 Brille an. Also ich lege mir diese Brille an, anstelle der negativen Brillengläser, die ich mir selber aufgesetzt habe oder die mir mitgegeben wurde von meinem Umfeld, von meinen Eltern, was auch immer, von meinen Freunden. Und wenn du die Welt durch die Lukas 15 Brille anschaust, schaut sie anders aus. Menschen sehen anders aus. Die Lukas 15 Brille stärkt unsere Kapazität, Menschen so anzunehmen, vielleicht sie so zu lieben, wie sie sind. Als Menschen, die einen guten Vater, die an einen guten Vater glauben. Ich bitte dich, diesen Gedanken kurz zu parkieren in einer, ich sag mal, mentalen Garage. Ich komme nochmals darauf zurück. Mir ist noch etwas anderes aufgefallen in diesen drei Gleichnissen. Es gibt etwas Gemeinsames, haben wir festgestellt, etwas Wertvolles, was vermisst wird. Aber das Wertvolle wird durch ein aufwendiges Suchen, ausgeklügeltes Suchen, wieder gefunden. Der Hirte sucht, ich nehme jetzt mal an, sein Schaf die ganze Nacht. Die Frau stellt buchstäblich ihr Haus auf den Kopf. Ihr kennt das auch mit Erfolg und ihr kennt das auch. Wir suchen unseren Hausschlüssel, wir suchen unser Handy. Wer kennt das nicht? Und der Vater sucht den Horizont immer, immer wieder nach seinem Sohn ab. Der Vater sucht ihn ab. Und darüber hinaus macht Jesus klar, dass es nicht nur die unreligiösen Menschen sind, die der Vater liebt, sondern eben auch die Pharisäer und die Sadduzäer. Für die, auch für die ist Jesus in die Welt gekommen. Da ist ein guter Vater im Himmel, der dich liebt, der dich sucht jede Stunde, jeden Tag und er hofft, dass du eines Tages zu ihm zurückkommst. Das ist diese Unvoreingenommenheit des guten Vaters. Er ist in einem Suchmodus, Tag und Nacht. Er berührt die Herzen der Menschen. Ich habe einen Plan für dich, eine Hoffnung für dich. Ich habe eine wunderbare Zukunft für dich. Und alle von euch, die überzeugte Christen sind, wurden zuerst von Gott gefunden. Und diese Schlüsselelemente, diese Gedanken bringen mich zu einer fundamentalen Frage. Liebe ich die Menschen um mich herum gut genug? Liebe ich alle Menschen? Mache ich alles, was in meiner Macht steht, um ihnen diesen einzigartigen Vater im Himmel näher zu bringen? Oder stehe ich daneben, kümmere mich nicht um mich selber und sehe, wie viele Menschen um sich ihr Leben, um mich herum ihr Leben zerstören? Das ist nicht mein Problem. Ich will diese Chancen packen, immer und immer wieder. Sogar für Menschen, die nicht so aussehen wie ich, reden wie ich, sich anziehen wie ich, das kann nicht nein. Ist deine Liebe auch so stark? Hast du auch ein Herz für Menschen? Und etwas Letztes ist mir noch bewusst geworden, diesen drei Geschichten, die ich so auspacken durfte. Suchen und Finden und Wiederherstellen, Versöhnung bringt Freude, bringt Glück, bringt Frohlocken. In allen drei Geschichten fällt das auf. Nachdem der Hirte sein Schaf gefunden hat, schmeißt er eine Party. Ein Riesenfest. Freunde wurden eingeladen. Als die Frau ihre Münze wiedergefunden hat, macht sie auch ein Fest. Freunde, Bekannte, kommt, ich lade euch ein. Und der verlorene Sohn ist wieder zu Hause, ist wieder aufgenommen und auch der Vater organisiert ein gigantisches Fest. Lukas 15, 10 sagt, ich sage euch, genauso freuen sich die Engel Gottes über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Ich fragte mich, wie schaut eine Party aus im Himmel? Andi, denk mal ein paar Sekunden oder Minuten darüber nach. Was ist, wenn da 1000, 10.000 oder 100.000 Engel feiern, an dieser Party teilnehmen? Und wie feiern Engel? Was trinken sie? Was essen sie? Wie tanzen die? Denk mal einfach drüber nach, Andi. Wie spielt sich ein Fest im Himmel ab? Und dann sah ich so ein inneres Bild, so eine Tafelrunde, ein Nussbaum, Eiche, nein, Nussbaumtisch ist wertvoller, Nussbaumtisch, Gott sitzt dort, Jesus sitzt dort, der Heilige Geist sitzt dort. Und oben hängt ein 50 Meter langes Banner oder ein Schriftzug, ein Spruchband, eine Fahne. Und dort steht der Name des Menschen drauf, den Gott gefunden hat. Ist ganz groß zu lesen, alle sehen ihn. Und dann an die Wait a Minute, mit 18 Jahren Evangelisation mit Wilhelm Pahls. Und ich bin heute 55 und ich darf sagen, das ist das einschneidendste Erlebnis, das ich hatte. Das war ein Abend in der Nacht, Mai 1983, und als ich das realisierte, er existiert, als der gute Vater sich mir offenbarte, da versammelten sich 100.000 Engel, um zu feiern, zusammen mit dem Vater am Nussbaumtisch. Und oben hängt ein Banner und mein Name steht dort drauf. Mein Name. Und alle sehen es. Was warm. Das war ein sehr starker emotionaler Moment für mich. Und als ihr Christen wurdet, euer Leben, als ein Zeitpunkt gab, wo ihr realisiert habt, da gibt es einen Gott, Jesus lebt, auch da wurde ein Fest gefeiert. Und auch da wurde ein Banner aufgespannt. Und was steht dort drauf? Euer Name, weil du zurückgekommen bist zu Gott. Weil du Gott enorm wichtig bist und noch immer wichtig bist, kannst du dieses Bild mitnehmen? Und für die von euch, die noch nie so ein Erlebnis hattet, vielleicht sind ihr ganz nahe dran, dass auch bald im Himmel so ein Fest stattfindet, zu eurer Ehre. Wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Das ist unser Trauvers. Und das ist so eine starke Aussage. Je größer in mir das Bewusstsein ist, dass Gott Liebe ist, umso mehr kann ich doch auch Menschen um mich lieben. Und mit diesen drei Geschichten macht Jesus etwas klar, Gott ist Liebe. Das ist ein Gipfelsatz, der das Wesen Gottes beschreibt. Bedingungslose Liebe, da existiert kein Tauschverhältnis, da sehen wir keine Verdienstlogik. Die normale Beziehung damals in der Antike, im Alten Testament, und das gibt es auch noch heute überall in den Religionen, Menschen opfern, Götter schützen. Götter geben Menschen, erweisen ihnen sich gegenüber ihnen dankbar. Und wenn Menschen etwas wollen, gehen sie in die Vorleistung. So funktioniert viel Opferkult, viel Frömmigkeit, eben eine Tauschlogik. In der Bibel setzt sich mehr und mehr die Einsicht durch, dass Menschen Gott nichts geben können. Psalm 50, Vers 9 bis 13 sagt Gott sinnesgemäß, ich brauche eure Opfer nicht, euren Stier, euren Bock. Das ist alles mir, das habe ich selber. Habe ich das gemacht? Ich könnte mir jederzeit ein Schaf pflücken. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Gott schenkt bedingungslos. Jesus durchbricht mit diesen Geschichten diese Tauschlogik. Jesus liebt die Sünder bedingungslos. Ich kann nichts bringen, ich kann nichts geben. Ich verlasse mich auf diesen Gott. Der Glaube an die Liebe Gottes hilft uns, diesen Gott, diesen guten Vater zu verstehen. Aber hilft dieser gute Vater diese Liebe auch ganz konkret, wenn es zum Beispiel um die Berufswahl geht, Was habe ich davon, wenn ich Entscheidungen treffen muss, den Partner, richtigen Partner zu finden, als Eltern, als Geschäftsführer, in der Gemeindeleitung? Bewahrt uns die Liebe Gottes uns vor einer Midlife-Crisis? Es gibt Menschen, die sagen, Gott hat mir klar aufgezeigt, wo es lang geht in meinem Leben. Und ich freue mich über diese Menschen. Das habe ich auch immer wieder erlebt. Aber ich bin schon sehr lange Christ und ich weiß, dass da auch andere Menschen gibt, die frustriert sind, enttäuscht und ausgebrannt. Was haben Sie jetzt von dieser Liebe Gottes, dem guten Vater? Und seinem Versprechen, wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben? Und ich meine das im übertragenen Sinn. Ein Ort, wo Jesus ist, wo der gute Vater ist, da darf unser Zuhause sein. Jesus sagt, ich bin der Weg. Jesus ist der Weg. Er sagt nicht, ich kenne den Weg. So versteht ihn Thomas, wo sollen wir hingehen? Nein, aber wie kann jemand ein Weg sein? Das macht doch im ersten Blick keinen Sinn. Ihr könnt ja auch sagen, ich bin ein Baum, ich bin ein Haus, ich bin eine Primzahl. Aber er sagt, nein, ich bin der Weg. Jesus doppelt nach und sagt, ich bin nicht nur der Weg, ich bin auch die Wahrheit. Er sagt nicht, ich bringe euch die Wahrheit. Ich verkündige euch die Wahrheit. Ich erkläre euch die Wahrheit. Das würden wir, das würde ich besser verstehen. Er sagt, ich bin die Wahrheit. Jesus ist nicht unter die Menschen gekommen, um das Evangelium zu verkünden. Er ist das Evangelium. Jesus ist unter die Menschen gekommen, um das Evangelium als Liebe, in aller Liebe vorzuleben, mit einem Herz für Menschen. Ich glaube auch nicht, dass Jesus ein Postbote Gottes ist. Jesus ist Gott. Und Gott ist der gute Vater. Ich bin nicht nur der Weg, ich bin nicht nur die Wahrheit, ich bin auch das Leben. Und wieder auch hier sagt er, nicht ich bringe euch das Leben oder ich zeige euch den Weg zum Leben, ich bin das wahre Leben. Die meisten Eltern unter euch kennen die Situation, dass Kinder nachts nicht schlafen können, weil sie vielleicht Albträume haben. Und da kommen sie mit in der Nacht und kriechen unter die Decke bei Papa oder bei Mama. Meistens wollen sie nicht sagen, was sie wirklich geträumt haben, aber sie sind so verängstigt, um allein im Zimmer zu sein. Und dann nimmt man sie unter die Decke und innerhalb weniger Augenblicke beruhigt sich das Kind. In wenigen Momenten ist die Angst verflogen, irgendwie die Dunkelheit nicht gleich dunkel, das Herz nicht gleich unruhig, die Angst nicht gleich stark, wenn Papa oder Mama mit dabei sind. Es ist jemand da, der mich kompromisslos liebt, der es gut mit mir meint. Und ihr kennt die Schilder, die bedruckt sind, zu Hause ist, wo mein Mama oder mein Papa ist. Irgendwie haben diese Schilder eine intuitive Überzeugungskraft, zumindest für alle, die in einem intakten Elternhaus leben durften. Aber das ist die Art und Weise des guten Vaters, der uns kennt. So wie ich bin ich geliebt. Da ist jemand, der mich kompromisslos gerne hat. Aber wir wissen deshalb noch nicht automatisch, was für eine Entscheidung, was für einen Weg wir gehen sollen, welche Abzweigung wir nehmen müssen. Aber wir wissen, egal welche Abzweigung wir nehmen, da ist ein guter Vater. Und wenn der da ist, ist die Dunkelheit nicht gleich dunkel. Ist der Schmerz nicht gleich durchdringend. Wenn Jesus und der gute Vater mit uns unter der Decke liegt. Ich bin der Weg, die Wahrheit. Und das Leben, ich glaube, dieser Vers, so habe ich ihn früher gebraucht, ist kein Totschlagargument für Menschen aus anderen Religionen oder anderen Glaubensüberzeugungen. Nein, dieser Vers ist uns zuerst gegeben als Ermutigung, dass uns die Gegenwart Gottes, der gute Vater, nie verlässt, was auch immer passiert. Lukas 15, mehr als jedes andere Kapitel aus der Bibel, aus meiner Sicht, zeigt der Welt, wie unglaublich diese Liebe Gottes ist. Und wenn wir das begreifen, wenn wir uns darauf einlassen, wie sich unser Leben verändern kann. Und ich wünsche mir das für mich, für euch, dass wir neu ausgefüllt werden mit dieser Liebe Gottes, mit diesem guten Vater, den wir in Lukas 15 sehen, dem wir begegnen. Und ich möchte euch ermutigen zu fragen, vielleicht heute auch im Verlauf des Tages, in welcher Situation, in welchem Bereich in deinem Leben ist es für dich an der Zeit, wieder zurückzukommen, dich auf den Heimweg zu machen, den Heimweg zum guten Vater. Dich zu fragen, wie kann Jesus, wie kann der gute Vater ein Vorbild für mich sein? Wie kann ich lernen, ein größeres Herz zu haben für meine Mitmenschen, sie so anzunehmen, wie sie sind? Und ich hoffe und habe dafür gebetet, dass das mich und euch, die eine oder andere Bibelstelle, wirklich berührt und dass ihr sie mitnehmen könnt und weiterentwickeln könnt. Amen.
Danke vielmals, Andi, für deine Worte. Danke vielmals auch für die Erinnerung, dass wir einen guten Vater haben und auch für die Erinnerung, wie wir die Liebe von unserem guten Vater weitergeben können. Ich möchte euch gerne eine Stelle aus Matthäus 26 vorlesen, Vers 37 und noch ein bisschen weiter. Das ist so die Situation, wo Jesus mit seinen Jüngern im Garten Gethsemane ist. Und er sagt zu seinen Jüngern: Meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht mit mir. Er ging noch ein bisschen weiter, sank zu Boden und betete: Mein Vater, wenn es möglich ist, lass den Kelch des Leides an mir vorübergehen. Doch ich will deinen Willen tun, nicht meinen. Jesus hat Angst gehabt in dem Moment, aber es war ihm wichtiger, dass Gottes Wille geschieht. Und Gottes Wille war gross für die Welt, und zwar voller Liebe. Ich lese euch jetzt noch den Vers vom Abendmahl vor. Während sie aßen, nahm Jesus einen Laib Brot, dankte und bat Gott um seinen Segen. Dann brach er ihn in Stücke und gab sie den Jüngern mit den Worten: Nehmt und esst, denn das ist mein Leib. Und dann nahm er einen Becher mit Wein und dankte Gott dafür. Er gab ihn seinen Jüngern und sagte: Jeder von euch soll davon trinken, denn das ist mein Blut, das den Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt. Es wird vergossen, um die Sünden vieler Menschen zu vergeben. Wir werden uns daran erinnern, wie groß Gottes Liebe ist. Und das darfst du jetzt dann gerade im Abendmahl dahinter machen. Es wird zuerst ein instrumentales Lied einspielen und nachher wird die Band übernehmen.